Wir sind mitten in einer Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis, das wir gerade gesprochen haben, und besonders über ein Buch, das ich über dieses Glaubensbekenntnis geschrieben habe. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, sich das Buch »Du bist geliebt« zu kaufen. Ich weiß, das ist schamlose Eigenwerbung, aber es ist wirklich ein Buch und eine Botschaft, an die ich glaube. Ich verspreche Ihnen, dieses Buch ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie mehr Energie im Leben brauchen. Viele von uns sind seelisch und geistig so ähnlich wie eine Computerbatterie. Wenn zu viele Programme im Hintergrund laufen, wird die Batterie schnell leer. Wir erkennen nicht immer, wie viele Gedanken und Energie wir darauf verwenden, unseren Ruf zu schützen oder uns selbst würdig zu machen. Dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie Sie einige dieser Dinge immer mehr loslassen können. Dadurch können Sie ein tieferes Gefühl des Friedens, der Freude und Energie gewinnen. Ich möchte Sie also ermutigen, sich das Buch zu bestellen. Das würde mir sehr viel bedeuten. In dieser Predigtreihe werden wir mehrere Punkte ansprechen. Besonders geht es heute aber darum, dass Sie viel in Ihrem Leben erreichen können, ganz gleich wie alt oder jung Sie sind. Sie können Erstaunliches schaffen. Das geht am besten, indem Sie gewisse Dinge loslassen. Zum Beispiel, indem Sie nicht mehr Ihr Ansehen verbessern wollen. Lassen Sie sich nicht mehr davon vereinnahmen, was andere von Ihnen denken. Natürlich sollten wir durchaus respektvoll sein. Wir sollten moralisch vorbildlich sein. Aber unterm Strich sollte unser Leben darauf ausgerichtet sein, Gott Ehre zu machen. Darauf, was Gott von uns denkt, nicht was Menschen von uns denken. Das ist eine tückische Falle für uns. Wir versuchen zwar, das Leben zu führen, zu dem wir uns berufen fühlen. Wir leben unser Leben, entschuldigen uns aber ständig dafür. So etwas ist unnötig. Es verbraucht unsere Batterie, weil wir ständig besorgt sind, was andere denken. Daher das bekannte Zitat von Albert Hubbard. Er sagte, um alle Kritik zu vermeiden, sag nichts, tu nichts, sei nichts. Das ist der einzige Weg. Und selbst dann bekommt man noch Kritik. Man kann das Zitat auch umkehren. Wenn du jemand sein willst, wenn du etwas tun willst, wenn du Führung übernehmen und dich zu Wort melden willst, dann wirst du auch Kritik einstecken müssen. Und zwar eine Menge. Und das ist in Ordnung. Wir können trotzdem klasse sein. Wir haben nämlich alles, was wir brauchen, um das Jammern und die Kritik von Menschen einzustecken, die sich eigentlich gar nicht um uns scheren. Wie gesagt, unser Seelenleben ist ganz ähnlich wie eine Batterie, die verbraucht wird, wenn wir die ganze Zeit darüber besorgt sind, was andere von uns denken. Seltsamerweise gehören diese anderen meist gar nicht zu unserem Familien- oder engen Freundeskreis. Das sind Fremde, Arbeitskollegen, Menschen im Supermarkt. Vergessen Sie es. Falls Sie so sind wie ich, dann kann es sogar irgendein Typ auf der Straße sein, der einem den Stinkefinger zeigt. Jemand, den Sie überhaupt nicht kennen. Sie kennen nicht mal seinen Namen. Oder vielleicht hat sich jemand in der Bank verärgert oder jemand hat sich in einer Schlange vorgedrängelt und dann noch eine freche Bemerkung gemacht. Vielleicht haben Sie den Abend lang im Bett gelegen und sich eine schlagfertige Erwiderung ausgedacht. Sie haben sich einen perfekten Einzeiler zurechtgelegt. Zu spät. Die Person ist über die Berge, aber Sie können nicht einschlafen. Die Sache ist die, wenn wir uns nicht verletzen lassen, gibt es keine Verletzung. Wir können darüber hinwegsehen. Wir müssen uns von so etwas nicht runtermachen lassen. Wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, was Leute, die uns kaum kennen, über uns denken oder sagen. Am Ende wird die Wahrheit schon ans Licht kommen. Das heißt nicht, dass Worte keine Rolle spielen oder dass diese Dinge keine Auswirkungen auf uns haben. Das haben sie bei uns allen. Ganz gleich, wie wenig wir jemanden kennen, wenn derjenige etwas Positives oder Negatives sagt, hinterlässt das gewöhnlich eine Spur bei uns. Worte haben Macht. Nicht umsonst hat Gott durch Worte das ganze Universum erschaffen. DNA ist eine Kodierung, sozusagen Worte, die ein Lebewesen beschreiben. Jedes Mal, wenn etwas geschaffen wurde, gingen dem Geschaffenen Worte voraus. Irgendwann einmal hat jemand sich das Stück Land angeschaut, auf dem heute diese Kirche steht, und gesagt, lasst uns hier eine Kirche bauen. Alles, was existiert, Gutes wie Böses, hat fast immer damit begonnen, dass irgendjemand etwas ausgesprochen hat. Irgendeine Idee, die zu anderen Menschen oder über andere Menschen ausgesprochen wurde. Worte bergen auch eine geistliche Kraft, nicht wahr? In jeder Religion und jeder Weltsicht haben Menschen das schon immer gewusst. Deshalb gibt es Dinge wie Tabus und Sachen, die man nicht sagen soll. Selbst bei so etwas wie einem Baseballspiel. Immer wenn ein Werfer der Angels seine Sache gut macht, sagt Chad sowas wie, der hat schon 6 Runden ohne Schlag hinter sich. Und dann will ich Chad einen Schlag verpassen. Wir verstehen, dass Worte Kraft haben. Unter Sportfans ist zwar auch viel Aberglaube im Spiel, aber in vielen Situationen stimmt es tatsächlich. Denken Sie nur mal an Bileam, der nicht gerade ein gottesfürchtiger Mann war. Er war kein Israelit. Das klingt zwar heute etwas komisch, aber er war eine Art Zauberer, der angeheuert wurde, um Flüche über feindliche Heere auszusprechen. Als er angeheuert wurde, um die Israeliten zu verfluchen, ließ Gott das nicht zu. Er sagte Bileam, dass er das nicht tun durfte. Warum? Offenbar, weil Worte Kraft haben. Selbst wenn sie von jemandem stammen, der nicht auf Gottes Seite steht. Worte haben Kraft. Mit all dem will ich sagen, es ist eine große Sache, wenn andere etwas über uns aussprechen. Es ist eine große Sache, wenn andere einen Segen über uns aussprechen. Es ist eine große Sache, wenn einer der Pastoren hier einen Segen über sie ausspricht. Es ist gut, solche Worte zu empfangen. Genauso ist es eine große Sache, wenn jemand uns verflucht, wenn jemand uns runtermacht, wenn jemand uns sagt, du bist nichts wert, du hast in deinem Leben nichts geschafft, du wirst es zu nichts bringen, du gehörst nicht dazu. Vielleicht haben wir solche Dinge gehört. Vielleicht haben wir sie als Kind gehört. Vielleicht sind die Menschen, die uns so etwas gesagt haben, schon lange nicht mehr da. Aber in unserer Seele und unserem Herzen können diese Worte immer noch nachklingen. Ich weiß, Worte haben Kraft, aber ich sage noch etwas. Das Leben ist zu gut, um auch nur eine einzige Sekunde mit Sorgen darüber zu verschwenden, was jemand anders über mich gesagt hat. Das Leben ist zu gut, um sich auch nur eine Sekunde zu sorgen, was jemand anders über mich gesagt hat. Freunde, wir leben hier in Südkalifornien. Wir sind in einer Gemeinde voller toller Menschen und guter Freunde. Wir haben heute sensationelle Musik gehört und nebenbei gesagt, sie sehen auch spitze aus. Das hier ist eine gut aussehende Gemeinde. Wir haben so viel Gutes in unserem Leben und das Leben ist viel, viel, viel zu kostbar, viel zu schön und zu gut, um uns auch nur eine Sekunde davon belasten zu lassen, was jemand anderes über uns gesagt hat. Hören wir doch lieber auf das, was Gott über uns sagt. Er sagt, du bist geliebt, du bist erwählt, du bist berufen, du bist oben und nicht unten, du bist gesegnet. Kein Fluch, den andere über dich aussprechen, wird dir etwas anhaben. Gott zieht eine Schutzmauer um uns. Die Engel und die Kraft Gottes machen sich für uns stark. Das sind Zusagen Gottes, die Worte Gottes. Schenken wir ihnen Glauben. Schenken wir der Stimme desjenigen Glauben, der uns liebt und uns sagt, du bist nicht, was du tust. Du bist nicht, was du getan hast. Du bist nicht, was du hast. Du bist nicht, was du verloren hast. Und ganz bestimmt bist du nicht das, was andere über dich sagen. Du bist geliebt. Wir können mit diesem Wissen leben. Dann werden wir erleben, wie wir Erstaunliches erreichen. Wir müssen uns nur auf das ausrichten, wozu Gott uns berufen hat, statt uns von Schuldgefühlen belasten zu lassen, weil wir Menschen gefallen wollen oder steuern wollen, wie andere uns sehen. Das ist eine Falle und wir werden nie glücklich sein, solange wir unser Leben mit solchen Versuchen vergeuden. Was wir tun sollten, ist, unser Ohr für die Stimme Gottes aufzusperren. Er liebt uns und singt uns beständig zu, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich liebe dich, ich liebe dich, hör auf meine Stimme, hör auf meine Stimme. Gnade führt immer zu einem gottgefälligeren Leben, Beschämung führt immer noch zu mehr Sünde. Gnade führt immer zum Leben, Beschämung führt immer zur Sünde. Das ist eine Tatsache, das ist eine universelle Regel und das ist gut so. Glauben Sie an die Gnade, die Gott für Sie hat. Im Matthäusevangelium Kapitel 3 gibt es eine bewegende Geschichte, wo Jesus getauft wird. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Jesus getauft werden musste? Er hatte ja nie gesündigt. Er musste doch nicht gerettet werden. Das allein, die Tatsache, dass wir nicht verstehen, warum Jesus getauft werden musste, zeigt schon, dass mit unserer Theologie irgendetwas nicht stimmt. Denn es ist ganz klar, dass Jesus getauft wurde, um die Gnade des Vaters zu empfangen. Und wenn Sie nicht verstehen, warum Jesus Gnade brauchte, dann müssen Sie sich noch mal näher mit Gnade befassen. Gnade ist nicht Erbarmen. Gnade ist Gunst. Gnade ist Gottes überfließende Liebe, Kraft und Energie, ein Überfluss seiner eigenen Person. Gnade ergießt sich über uns. Damit bedeckt sie nicht nur alle unsere Sünden, sondern tut noch viel mehr. Sie tankt uns auf. Dallas Willard sagt, dass für einen Christen die Gnade so ist wie der Brennstoff für ein Flugzeug. Wer Jesus nachfolgt, braucht sogar mehr Gnade als jemand, der es nicht tut. Selbst wenn wir eine Woche lang in vollkommener Liebe und vollkommen vom Geist Gottes geprägt leben könnten, würden wir die meiste Gnade brauchen. Denn je mehr wir schaffen, umso mehr Gnade brauchen wir. Gnade ist unser Brennstoff. Gnade ist unsere Energie. Gnade ist Gottes Leben und Liebe. Sie ist seine Gunst, sein Überfluss, der Überfluss seiner eigenen Person. Deshalb empfing Jesus, der Sohn Gottes, bei seiner Taufe Gnade von Gott. Er empfing Gottes Kraft. Das können wir sehen. Außerdem ließ er sich taufen, um damit das Gesetz zu erfüllen. Das steht da ganz klar. In Matthäus Kapitel 3, Vers 13 lesen wir, auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Das hätte ich auch getan. Würden Sie nicht auch lieber von Jesus getauft werden? Wäre das nicht großartig? In Wirklichkeit werden wir auch alle von Jesus getauft. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden. Und nun kommst du zu mir? Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Dann gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes. Was steht da? Sie sahen, oder er sah. Jesus sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Eines der ersten Dinge, auf die ich unser Augenmerk in diesem Bibelabschnitt lenken möchte, ist Folgendes. Oft stellen wir uns vor, dass die ganze Menschenmenge die Stimme aus dem Himmel hörte, aber der Text hier scheint zu sagen, dass nur Jesus die Taube sah und nur Jesus die Stimme hörte. Nur er konnte sehen, wie der Heilige Geist nach seiner Taufe auf ihn herabkam und ihn an die Liebe des Vaters erinnerte. Die Taufe ereignete sich, als Jesus um die 30 war. Und bis dahin hatte er in seinem Leben noch nichts Bemerkenswertes erreicht. Vor nicht allzu langer Zeit war ich in Israel und besuchte einige Städte, die früher als Dekapolis bekannt waren. Unter anderem auch Nazareth und die umliegende Gegend. Dort besichtigte ich einige römische Ruinen. Jesus wird oft als Zimmermann beschrieben. Aber es kann gut sein, dass er gar kein Zimmermann war, denn das griechische Wort ist eigentlich nur das Wort Bauarbeiter. Vermutlich arbeitete er mit Steinen. Wenn man sich die Überreste römischer Amphitheater und anderer Bauten anschaut, kann man sich vorstellen, wie Jesus solche Gebäude als Lehrling mit Josef baute. All diese Jahre tat er treu seine Bauarbeiten, ohne irgendetwas Großes zu erreichen. Nun startet er seinen dreijährigen Dienst, der in seiner Kreuzigung und Auferstehung münden soll. Dazu braucht er Gnade. Er muss die Stimme hören, die ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn. Wenn all die Menschen dich einen Irrlehrer nennen, wenn all diese Menschen sagen, dass du vom Teufel gesandt bist, wenn all diese Menschen Lügen über dich verbreiten und dich verleumden und dich schlagen, dann musst du an diese eine Sache denken. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist von mir geliebt. Du bist mein Eigen. Du gehörst zu mir. Beachten Sie auch, der Vater freute sich schon über Jesus, bevor er irgendetwas Nennenswertes erreicht hatte. Noch keine Wunder, noch nichts Verrücktes. Er war einfach Jesus. Aber er gefiel dem Vater. Wissen Sie, dass Gott sich über Sie freut, nicht wegen Ihrer Leistungen oder Auszeichnungen. Er mag Sie einfach, weil Sie sein Kind sind. Einige von Ihnen mögen Ihre Kinder. Aber Gott mag sie viel mehr, als Eltern ihre Kinder mögen. Er liebt sie mehr, als Eltern ihre Kinder lieben. Eltern, vergeben Sie Ihren Kindern, wenn sie Mist bauen? Oder lieben Sie sie nicht mehr, wenn sie etwas falsch machen? Obwohl wir gefallene Menschen sind, eine Frage an die Mütter unter uns. Hören Sie auf, Ihr Kind zu lieben, wenn es Mist baut? Gottes Liebe ist größer als die einer jeden Mutter, eines jeden Vaters oder Freundes. Und sie hört nie auf. Er liebt sie und er sagt Gutes über sie, selbst wenn andere Menschen einige negative Dinge zu sagen haben. Ich bringe meinen Kindern bei, seid respektvoll. Soweit es an euch liegt, beleidigt andere nicht. Aber zielen wir dabei vielleicht in die falsche Richtung? Bringen wir Leuten bei, leicht Anstoß zu nehmen, statt auch etwas wegstecken zu können? Das ist eine echte Frage. Sie spielt eine Rolle, denn ganz gleich, wer wir sind, solange wir irgendeine Meinung vertreten, haben wir auch einen Feind. Das gilt für jeden. Wer irgendetwas Beachtenswertes tut, hat auch einen Widersacher. Irgendjemand stimmt mit einem nicht überein. Es gibt eine Menge Menschen, die Lügen und Tratsch über einen verbreiten. Ach, und übrigens, wer sich für Gottes Sache einsetzt, der kommt automatisch auf die Abschussliste im Reich der Finsternis. Und das Reich der Finsternis gründet sich vor allem auf Täuschung. Das ist die Waffe Nummer eins, die der Feind gegen Menschen einsetzt. Wenn wir uns für Gott einsetzen, müssen wir damit rechnen, dass Lügen über uns verbreitet werden. Andere werden uns durch den Dreck ziehen. Andere werden uns schlecht behandeln mit Kind und Kegel, liebe Freunde. Mit Kind und Kegel. Wir müssen das Leuten beibringen und selbst auf fast stoische Art die Realität anerkennen, Menschen greifen andere Menschen an. So ist die Welt nun mal und daran können wir nichts ändern. Aber es gibt schon etwas, was wir tun können, nämlich uns ein dickes Fell zuzulegen. Wir können Angriffe von uns abprallen lassen und Menschen sein, die nicht von Lob abhängig sind und sich nicht von Kritik runtermachen lassen. Wir lassen beides an uns vorbeigehen und hören nur auf eine Stimme, die Stimme des Vaters, die uns sagt, du bist geliebt. Du kannst alles, was du dir vornimmst. Du kannst dein Ziel erreichen. Du schaffst es. Sei kreativ. Brich die Regeln. Wir können tun, wozu Gott uns aufruft und müssen uns keine Sorgen über Menschen machen, die uns zurückhalten wollen. Wir sollten immer das Richtige tun. Wir sollten moralisch vorbildlich sein, aber nicht in die Falle treten, Menschen gefallen zu wollen. Andere Menschen müssen uns nicht ins Wanken bringen. Wir können wie ein Leuchtturm sein, der fest in der Brandung steht und sein Licht strahlen lässt. Die Wellen brechen sich an ihm. Das Wasser fließt um sie herum, aber das Licht erlischt nie. So sind wir, so sind sie. Ein strahlendes Licht, das Menschen hilft, das Menschen rettet. Sie müssen sich keine Sorgen machen, was andere über sie sagen. Lassen Sie das an sich vorbeirauschen. Ich musste das schon früh lernen. Wer etwas erreichen will, muss auch mit Kritik fertig werden können. Wenn Sie etwas erreichen wollen, machen Sie sich auf Verrat gefasst. Machen Sie sich auf Beleidigungen gefasst. Machen Sie sich auf Verleumdungen gefasst. Ich habe Sie gewarnt. Es wird geschehen. Das gehört dazu, wenn man Führung übernimmt und Einfluss ausübt. Es gehört zur Reife, nicht zu schreien, ihr dürft mich aber nicht beleidigen, sondern zu erkennen, dass Kritik Teil des Trainings ist. Das will ich mal einen Moment sacken lassen. Kritik ist Training. Es ist eine vorübergehende Gelegenheit für ein immerwährendes Geschenk. Deshalb sagte Sam Chand auch, deine Führungsfähigkeit kann nie über deine Schmerzgrenze hinausgehen. Denn leiten heißt bluten. Wer Leitung ausübt, der macht sich zur Zielscheibe für andere. Aber dadurch kann man sogar noch stärker werden. Dadurch kann man immer mehr an Kraft gewinnen. Das habe ich in meiner Rolle als Pastor erlebt. Ich kann mich noch gut erinnern. Als ich nur die Musik leitete und in der Jugendarbeit tätig war, da musste ich mir noch keine Kritik anhören. Aber als ich dann Pastor mit einer kleinen Gemeinde in Orange wurde, da wurde ich mit einem Mal mit Kritik überhäuft. So fühlte es sich zumindest an. Rückblickend würde ich sagen, dass ich ein ziemlicher Waschlappen war. Zum Beispiel kam es vor, Sie kennen mich ja. Wenn ich spreche, dann habe ich nicht immer einen Filter. Ich gehe gerne Risiken ein. Ich breche gerne Tabus. Ich weiß, als ich neuer Pastor war, wollten einige in unserer Gemeinde einen Flyer machen, um Menschen zu unserer Gemeinde einzuladen. Ich sagte, nein, Flyer geht gar nicht. Leute können Flyer nicht ausstehen. Das vermittelt ihnen nur ein schlechtes Bild von unserer Gemeinde. Besser, wir machen Streichholzheftchen. Die kosten auch nicht mehr als ein Flyer, aber jeder liebt Streichholzheftchen. Jedes Mal, wenn man in einem Hotel ist und da ein Körbchen mit Streichholzheftchen steht, wer greift da nicht zu? Leute freuen sich über ein Geschenk und Streichhölzer sind ein kleines Geschenk. Also ließen wir Streichholzheftchen machen, wo vorne ein Gesicht von Jesus drauf war und wenn man es aufklappte, stand etwas über unsere Gemeinde darin. Einige Gemeindemitglieder sagten, damit förderst du das Rauchen. Sie hätten das mal sehen sollen. Ein Drittel unserer Gemeinde empörte sich. Nein, sowas! Und ich versuchte dagegen zu halten. Leute, erstens ist das Rauchen an sich gar keine Sünde. Und zweitens ist es hauptsächlich dazu gedacht, dass Menschen sich über das Streichholzheftchen freuen können, wenn sie eine Kerze anzünden. Na gut, Auf jeden Fall kriegte ich wegen dieser Kleinigkeiten, die eigentlich gar keine große Sache waren, gleich Komplexe. Was ich nicht wusste, war, dass Gott mich dadurch für Größeres trainierte. Dann brach nämlich der Damm. Als Hannah und ich mit Hour of Power ins Fernsehen gingen, waren wir nicht auf all die Verleumdungen und persönlichen Angriffe gegen mich und meine Familie gefasst. Auf völlig unangebrachte Dinge über Frauen und Kinder. Das Zeug, das da verbreitet wurde. Sie wissen ja, wie das im Internet so ist. Das zu sehen, darauf waren wir wirklich nicht gefasst. Es gab insbesondere eine Website, die sich nur der Aufgabe widmete, uns und unsere Familie durch den Dreck zu ziehen. Und ich weiß noch, wie ich dachte, das ist verrückt. Die Sachen, die hier gepostet werden, sind noch nicht mal wahr. Sie ergeben überhaupt keinen Sinn. Das ging mir wirklich unter die Haut und je größer unsere Reichweite wurde, umso mehr Sachen dieser Art gab es. Das hielt mich nachts wach. Wie können die es wagen, so etwas über meine Frau zu sagen? Wie können sie es wagen, so etwas über meine Kinder zu sagen? Eines Tages waren Hannah und ich dann in einem Freizeitpark von Universal City und ich schmorte innerlich vor mich hin. Ich betete nicht mal. Ich vergaß, dass Gott überhaupt da war. Ich war einfach nur wütend. Ich schmorte im eigenen Saft. Dann sah ich auf einmal einen Jugendlichen vorbeigehen, der ein T-Shirt trug. Es war ein schwarzes Shirt mit weißen Buchstaben, die sagten, wenn du keine Hasser hast, dann machst du nichts Großartiges. Eigentlich stand da ein Kraftausdruck statt Großes. Es war so witzig, denn in dem Moment, wo ich dieses T-Shirt sah, schien Gott dadurch zu mir zu sprechen. Dieses T-Shirt mit dem Kraftausdruck, das schaffte es, zu mir durchzudringen. Es drang durch. Und da sagte Gott zu mir so klar wie Kloßbrühe, es ist Training. Wollen Sie Großes mit Ihrem Leben erreichen? Dann machen Sie sich auf Lügen gefasst. Machen Sie sich darauf gefasst, dass andere Sie durch den Dreck ziehen und runtermachen wollen. Ihre Führungsfähigkeit kann nie über Ihre Schmerzgrenze hinausgehen. Deshalb müssen Sie sich ein dickes Fell zulegen. Sie haben eine Aufgabe. Sie haben eine Aufgabe. Sie dürfen nicht in Ihrem eigenen Saft schmoren und sich Sorgen darüber machen, was Leute über Sie sagen. Sie haben eine Aufgabe, und zwar Gottes Aufgabe. Keine Aufgabe von anderen Menschen. Also fangen Sie an. Das werden Sie gut machen. Wir müssen uns etwas klar machen. Irgendwann sagte ich nämlich, okay, Herr, ich will 10 solcher Webseiten. Eines schönen Tages werde ich auf der Titelseite irgendeiner Zeitung erscheinen und die werden eine glatte Lüge über mich verbreiten und das wird toll. Ich kann es kaum erwarten. Nein, ich mache nur Witze. Aber es ist schon gut, im Grunde so eine Einstellung zu haben. Wer wenig erreicht, bekommt auch wenig Kritik. Um Kritik zu vermeiden, sagen Sie nichts, tun Sie nichts, seien Sie nichts. Ich würde sogar sagen, wenn Sie keine Kritiker haben, holen Sie sich welche. Im Ernst. Wenn Sie null Kritiker in Ihrem Leben haben, beten Sie darüber. Wirklich. Überlegen Sie sich, warum Sie keine Kritiker haben. Bestimmt sind Sie ein netter Mensch. Aber Jesus lehrt uns, glücklich könnt ihr euch schätzen, glücklich könnt ihr euch schätzen, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Warum? Weil es bedeutet, dass wir etwas verändern. Wir erreichen was. Wir haben eine Auswirkung. Deswegen können wir uns glücklich schätzen. Das gleiche Prinzip gilt auch umgekehrt. Wir müssen uns nicht immer krampfhaft die Lorbeeren und den Dank einheimsen, selbst für Verdienste, die tatsächlich auf unser Konto gehen. Das kann in einem kleinen Rahmen geschehen. Vielleicht kümmern wir uns um jemanden in unserer Familie, der sich nie dafür bedankt. Vielleicht arbeiten wir für einen Chef, der nie seine Wertschätzung ausdrückt und immer den ganzen Ruhm für sich einheimst. Vielleicht leiten wir selbst ein Team und wollen für die Leistung des Teams persönliche Anerkennung bekommen. Wir sollten immer Anerkennung aussprechen. Wir sollten die Lorbeeren an andere Teammitglieder weiterreichen. Aber wenn andere Leiter oder Gruppenmitglieder uns kein Verdienst an etwas zuschreiben, dann lassen wir uns davon lieber nicht stören. Gott sieht, was wir tun. Gott sieht genau, was wir tun. Eines der Prinzipien im Reich Gottes lautet sogar, das Gute, das wir im Stillen tun, ohne dass jemand davon weiß, baut Gunst in unserem Leben auf. Es öffnet uns geistliche Türen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wenn ich die Wahl habe, dass entweder Gott das Gute sieht, das ich tue, oder dass Menschen es sehen, dann möchte ich lieber, dass Gott es sieht. Er kann nämlich Türen öffnen. Und Glaube heißt darauf zu vertrauen, dass das wahr ist. Befreien Sie sich von dem Bedürfnis nach Lorbeeren. Harry Truman sagte, es ist erstaunlich, was man alles erreichen kann, wenn man sich nicht schert, wer die Lorbeeren bekommt. Leben Sie nicht länger für die Lorbeeren und Ehre und Zustimmung von Menschen. Orientieren Sie sich lieber an der Stimme Gottes, wo er Sie hinführt und was er mit Ihnen vorhat. Da, wo Gott drinsteckt, liegt der Segen. Also legen Sie darauf Ihr Augenmerk. Wenn wir uns ein dickes Fell zulegen und uns die Dinge nicht ständig unter die Haut gehen lassen, sondern wir sie abschütteln können, werden wir stärker und widerstandsfähiger. Wir bekommen mehr Mut, wir bekommen mehr Energie und vor allem, wir sind in der Lage, zwischen Beleidigung und Korrektur zu unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Das ist mein letzter Gedanke. Viele von uns sind schnell eingeschnappt und haben eine solch dünne Haut, dass wir kein gerechtfertigtes Feedback vertragen können, selbst wenn es von Menschen kommt, die uns lieben und denen wir wichtig sind. Wir werden so defensiv und unsere Gefühle werden so leicht verletzt, obwohl uns unsere Freunde nur helfen wollen, damit wir weiterkommen und uns bessern können. Deshalb steht in Sprüche Kapitel 9, Verse 8 und 9, ermahne einen verständigen Menschen, denn er wird dich dafür lieben. Unterweise den Klugen und er wird noch klüger. Liebe Freunde, wir dürfen uns nicht davon irritieren lassen, was andere über uns sagen. Wir können unsere Kränkung loslassen. Wenn uns jemand beim Autofahren den Stinkefinger zeigt, können wir sagen, das macht er nur, weil ich so ein guter Autofahrer bin. Wenn jemand Lügen über uns verbreitet, die Wahrheit wird früher oder später schon ans Licht kommen, tut sie immer. Wenn andere sehen, wie man auf so etwas mit stiller Würde und innerer Stärke reagiert, macht das sogar einen guten Eindruck. Sanftmut, Vergebung. Jesus lehrt uns, dass wir beten sollen, Herr, vergib mir meine Vergehen, so wie ich denen vergebe, die etwas gegen mich begangen haben. Unsere erste Reaktion auf etwas Beleidigendes sollte Vergebung, Nachsicht und eine stille Stärke sein. Das ist das Beste, stark zu bleiben. Das Leben ist zu gut. Das Leben ist zu gut, um auch nur eine Minute damit zu verschwenden, gekränkt zu sein. Genießen Sie Ihr Leben und packen Sie die Aufgabe an, die Gott Ihnen gegeben hat. Amen. Herr, wir lieben dich. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir an diesem Gottesdienst teilnehmen durften. Wir können loslassen, was andere über uns sagen. Wir können für dich leben. Wir müssen nicht Menschen gefallen, sondern können für dich leben und darauf vertrauen, Gott, das, was du sagst, ist gut. Das, wohin du uns führst, ist gut. Wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.